Professor Dr. Bernd Raffelhüschen, seit 1995 Professor Finanzwissenschaften und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albrecht-Ludwigs-Universität in Freiburg. Außerdem Professor an der Universität Bergen, Norwegen. Herzlich willkommen, Dr. Bernd Raffelhüschen.
Dankeschön. Danke.
Professor Finanzwissenschaft, die Frage, die sich sofort aufdrängt, was ist Glück?
Das passt so richtig schön dazu. Also das ist natürlich etwas, was sich erst in den letzten so 10, 15 Jahren entwickelt hat bei uns. Die sogenannte Wohlfahrtstheorie, worüber keiner so richtig was weiß und sonst was. Aber die Erforschung von Happiness, die Happiness Economics im Angelsächsischen, ist in Deutschland so angekommen mit dem Glücksatlas. Eine Studie, eine empirische Studie, wie und jetzt eben nicht glücklich sind die Deutschen. Das hat damit nichts zu tun. Der Glücksatlas ist eigentlich ein Fake. Also im Grunde genommen müsste er Zufriedenheitsatlas heißen, weil wir messen Zufriedenheit. Glück kann man nicht messen. Hm. Aber Zufriedenheit zu messen ist was anderes. Denn Zufriedenheit ist nicht etwas, was erratisch und zufällig passiert, sondern Zufriedenheit ist etwas, wo wir Einfluss haben als Individuum. Also man kennt die Ursachen von Zufriedenheit schon ziemlich genau. Und das ist das, was wir machen. Wir versuchen statistisch die Kausalität zwischen Lebensumständen und Zufriedenheit zu messen, um dann vielleicht auch ein paar Tipps zu geben, wie man daran arbeiten kann.
Vier Faktoren sind das, haben Sie gesagt. Viermal G. Was ist das?
Ja, das war eine ganz gute Idee, glaube ich, weil das Problem ist, es sind unheimlich viele Faktoren. Es sind hunderte von Faktoren, die zufrieden machen. Und um die zu sammeln, clustern wir in der Statistik eben halt diese Variablen. Und dann haben wir die vier Gs, also so wie Gesundheit, so wie Geld, so wie Gemeinschaft, also das, was ich zusammen mit anderen mache. All das stiftet Nutzen. Und stiftet Zufriedenheit.
Genetische Disposition war, glaube ich, Faktor 4.
Das war Faktor 4. Eigentlich ist es die Mentalität, aber Mentalität fängt halt nicht mit G an. Also haben wir dann irgendwas anderes überlegt. Also die genetische Disposition heißt im Grunde genommen, die Attitüde des Glas, das halb voll ist, tatsächlich auch als halb voll zu erkennen und nicht als halb leer. Der Frustkopf in uns, der macht das natürlich immer halb leer. Objektiv ist der Zustand derselbe. Aber wie die Zufriedenheit beeinflusst wird, ist komplett konträr.
Sind die Menschen im Norden zufriedener als sie im Süden oder andersrum?
Also das ist so ähnlich wie mit den Kindern. Also wir können statistisch nachweisen, dass dort, wo Störche sind, auch mehr Kinder sind. aber es hat natürlich in der Kausalität nichts zu tun. Und so ähnlich ist es auch mit dem Glück oder mit der Zufriedenheit. Sobald sie in Richtung Nordsee kommen, wird es zufriedener. Egal, ob sie in Deutschland oder in der Welt weiter rankommen. Also Nordseeluft korreliert mit Zufriedenheit.
Aber Sie leben ja im Badischen, Südbadischen, in Freiburg. Die sind auch sehr zufrieden, ne?
Auch nicht schlecht. Also Baden schwimmt immer ziemlich weit oben. Und die Frage, ob man da 2, 3, 4 in der Position belegt, ist tatsächlich statistisch gar nicht signifikant. Also diese Plätze können sich sehr schnell austauschen. Weil das sind ein paar hundert Leute in der Umfrage, die das dann sozusagen triggern, den Platz.
Ja. Aber wir sind ja hier in Landau, Pfälzer.
Pfälzer sind traditionell, glaube ich, recht gut und zufrieden. Mhm. Nicht so wirklich ganz oben schwimmen sie mit. Dafür haben sie zu viele, sagen wir mal, etwas ländlicher organisierte Strecken oder auch städtische Strecken mit Arbeitslosigkeit. Und das zieht natürlich ein Land etwas runter. Wobei, sagen wir so, Schleswig-Holstein hat das auch. Und die zieht es nie runter, sondern immer nur hoch.
Die sind immer ganz weit oben. Sie kommen aus Schleswig-Holstein. Wie kommt denn das?
Ja, böse Zungen behaupten, dass es deshalb ist, weil ich daher komme. Aber das ist nicht so. Also die Zahlen kann jeder nachrechnen, der will. Schleswig-Holstein ist tatsächlich eine Besonderheit. Also so ähnlich wie Dänemark auch. Mhm. Beides, ob Schleswig-Holstein in Deutschland oder Dänemark in der Welt, sind immer mit Abstand die zufriedensten Menschen, die wir finden. Und das seit Jahrzehnten. Seitdem wir es messen, ist es so.
Strand, Surfen, Segeln, FKK?
Ja, dann müssen die Ostdeutschen aber auch sehr weit sein. Stimmt. In dieser Richtung. Also nee, ich glaube, das ist das mit der genetischen Disposition. Und das ist vielleicht verwegen, das sagen zu wollen, aber diese Attitüde, wenn sie sich es gemütlich machen, plauschig machen. Im Plattdeutschen gibt es 1000 Worte dafür.
Sie kommen aus Schleswig-Holstein, aus Niebüll, da sind Sie geboren, das ist in der Nähe bei Sylt, ne, ganz weit im Norden, in der Nähe von der dänischen Grenze. Sie haben, glaube ich, auch Verwandtschaft auf Sylt. Ich war da mal im Urlaub in Westerland. Da gibt es die Bäckerei Raffelhüschen, ich glaube Strandkorbverleiher.
Ja, dann gibt es den Bürgermeister auf Föhr, dann gibt es alles Brüder und Vettern.
Also da oben und da sind Sie aufgewachsen und im Süden leben Sie in Baden, wo es auch sehr schön ist und wo die Menschen auch sehr glücklich sind, wie die Glücksforschung ergeben hat, die übrigens für die Deutsche Post AG gemacht worden ist. Ja. Was haben die eigentlich für ein Interesse an dem Glück? Lässt sich da auch eine Korrelation zu Liebesbriefen und so weiter herstellen oder ist das alles
Quatsch? Könnte man meinen oder so, ne? Aber es ist so wie jede Uni, ob die Uni Landau oder die Uni Freiburg. Wir sind eben halt in den Budgets sehr begrenzt und das ist ein typischer Fall von Drittmittelforschung. Das heißt, die Deutsche Post muss dafür im Gegenzug Assistentenstellen an der Universität Freiburg finanzieren. Dafür kriegt sie den Glücksatlas. die Assistenten, die den Glücksatlas dann bearbeiten und die statistischen Hebungen machen und so weiter und so fort, bekommen ihren Doktor, wenn sie es vernünftig machen. Und so gibt so das Ganze sich Hand in Hand. So, und das Interesse der Post ist relativ einfach. Also nochmal, die Medienwirksamkeit des Glücksatlas ist für die Deutsche Post, das ist ein Appel und Ei im Verhältnis zu dem, was sie dann finanzieren müssen an der Uni.
Ihre persönliche Glücksformel, haben Sie so etwas für sich persönlich? Würden Sie uns das verraten?
Ja, das ist tatsächlich auch mit der Forschung gekommen. Wir versuchen, die Verknüpfung der Faktoren, die zufrieden machen, zu erforschen. Und die Verknüpfung ist tatsächlich immer multiplikativ. Mhm. Oder anders gesagt, Sie brauchen nicht die Spitze. Nicht die Spitze von irgendwas, nicht das viele Geld, nicht die tolle Gemeinschaft mit ohne Geld. Wohl ausgewogene Mixtum Compositum. Das macht eigentlich zufrieden. Und da habe ich das, glaube ich, gar nicht schlecht erwischt. So. Also ich bin zufrieden.
Wo sind die besten Joggingstrecken in Freiburg, die zufrieden machen?
Das ist immer bei uns in Littenweiler, gleich im Osten von Freiburg, an der Dreisam längs, schönen Talkessel. Da treffe ich ja auch immer Ihren Sohn dann. Ja. Der geht, ich jogge und er ist schneller. Aber gut.
Er ist im Gehen schneller als Sie beim Joggen? Ja, das war der Grund, warum ich mit Joggen aufgehört habe.
Ja, er ist fast schneller. Ich glaube, ein paar Meter kann ich mithalten. Ja. Auf Dauer nicht.
Segeln auf dem Schlusssee, ne?
Ja.
Aber der blanke Hans fehlt Ihnen dann wahrscheinlich doch so ein bisschen.
Ja,
ne? Also Segeln an der Nordsee, auf der Nordsee ist ja was ganz anderes.
Na, Nordsee ist Tidengewässer, das ist noch ein bisschen heikler sogar. Aber Ostsee ist natürlich das, was wir als Kieler Studenten und als Kieler Habilitanten und so oft gemacht haben. Und dann die dänische Südsee. Man stellt ein und dann fährt man eben halt ein paar Tage. Das gibt's nicht eher auf dem Schluchsee. Schluchsee ist doch etwas begrenzter. Ja. Aber im Grunde genommen ist es halt so, wenn man doch ein bisschen im Stress ist, dann ist die halbe Stunde hochfahren und dann einfach 2-3 Stunden auf dem Boot mit einem Kumpel und Bier, ist in Ordnung.
Das ist eine gute Kombi. Und abends in die Sauna, gell?
Das mache ich immer mehrfach. Das kenne ich immer, das früher ist der Jugend oder so. Das ist ja immer schon da gewesen eigentlich.
Jetzt frage ich was ganz Prekäres. Sie sind Finanzwissenschaftler, auch Mathematiker. Wie kann man damit glücklich sein? Das ist doch eher was für Nerds, oder? Und Sie sehen überhaupt nicht aus wie ein Nerd und wirken auch überhaupt nicht so.
Naja, jetzt müsste es besser sein, weil ich war gerade vor ein paar Tagen beim Friseur und ich sehe normalerweise noch anders aus. Also, aber nein. Das ist so irgendwie gekommen, ne? Also eigentlich ist die Volkswirtschaftslehre was eher Verbales, eher was philosophisch Grundsätzliches so. Aber in der Zeit, so wir sind so 80er Jahre, da bin ich halt durch einige Freunde in Berlin an der TU damals so an den Großrechner gekommen. Und dann konnte man die ersten Spiele spielen, das hat die Hemmung genommen. Und dann konnte man programmieren. Also ich bin noch tatsächlich in der Zeit groß geworden, wo man Lochkarten gestanzt hat, um irgendwelche Programme zu machen. Das hat enorm geholfen, weil alles das, was ich in Forschung und Sonstiges gemacht habe, im Grunde genommen alles Programmierarbeit ist. Ohne dass Sie das beherrschen, können Sie keine echte Forschung mehr machen an so einem Forschungszentrum wie das in Freiburg.
Sie haben ja viele Streits angezettelt und mitgefahren in den letzten 20 Jahren, besonders in den Nullerjahren, Schröder-Zeit, Diskussionen über Reformen der Sozialsysteme. Es ging um die Pflege, es ging um die Alterssicherung, Stichwort demografischer Wandel, da kommen wir gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen. Und da haben Sie natürlich viel Streit gesucht, gefunden, aber auch Kritiker, wenn nicht sogar Feinde, Schmähungen. Das sind Dinge, mit denen wir uns heute aktuell wieder auseinandersetzen müssen. Der Zeitgeist ist ein bisschen rau geworden. Damals haben Sie es aber auch schon zu spüren bekommen. Wie geht man mit Kritik, die das normale Maß übersteigt, um? Wie steckt man das als Mensch weg?
Also es geht nie spurlos vorbei, das ist ganz klar. Also es geht bei Ihnen im Journalistischen genauso wie bei uns im Wissenschaftsbetrieb. Wir haben immer wirkliche, echte Anfeindungen. Die ganz schlimmen steckt man weg. Hab dafür meine Ablage, das sind so Ordner, wo crazy draufsteht auf dem Rücken. Das tut man dann weg. Da, wo es dann böse wird, ist, wenn so Anrufe, was weiß ich, zu Hause kommen, Frau oder Kinder am Apparat sind und dann irgendwelche Morddrohungen ausgestoßen werden oder ähnliches. Das gab es damals schon vor 15, 20 Jahren. Da muss man einfach sagen, dann muss man halt eine Geheimnummer nehmen, etc. pp. Aber sobald es dann konstruktiv wird und wirklich eine Auseinandersetzung wird, dann suche ich das auch, das Gespräch. Also auch mit den Kritikern dann direkt.
Haben auch nichts gegen Streit.
Nein, nur der böse ist, der geht dann mir doch ein bisschen auf den Senkel. Also wenn es dann wirklich so ist, das ist ein, zweimal vorgekommen. Die Rentnergeneration heute ist ja doch etwas militanter noch, als man früher so, also die haben ja auch Erfahrungen in der Richtung. Also wenn dann so einer wirklich kommt und einen bedroht, dann bin ich dann auch relaxed. Also ich komme vom Land, also und wir haben uns immer gehauen.
Also Sie können sich wehren. Ja. Was werfen Ihnen die Rentner vor?
Na, damals die Rente mit 67 war natürlich ein absolut rotes Tuch, dass die länger arbeiten mussten, haben die überhaupt nicht verstanden. Ja. Und dann war es natürlich ganz böse geworden. Ja. Aber das kam ja eigentlich auch erst mit Müntefering. Die Agenda 2010, die wir als Röhrer-Kommission mit vorbereitet hatten, war im Grunde genommen ja eigentlich eher eine vertuschte Angelegenheit. Also diese Nachhaltigkeitsgesetzgebung, der Nachhaltigkeitsfaktor, das, was wir damals entwickelt haben, ist eigentlich nichts anderes als eine Dämpfung von Rentenanstieg, der das Rentenniveau natürlich senkt. Aber das wollten wir auch so. Das war ganz bewusst so kommuniziert. Das war im Interesse derjenigen, die hier sitzen.
Sie hören übrigens die Sendung SWR2 Zeitgenossen mit Professor Dr. Bernd Raffelhüschen. Sie hatten zahlreiche Kritiker und manche haben gesagt, der Raffelhüschen, das ist ein Neoliberaler und das soll ein Vorwurf sein. Ist das für Sie ein Vorwurf?
Nee, das ist ein Kompliment.
Ein Kompliment?
Also das ist ein Kompliment. Neoliberal zu sein, ist für mich ein absolutes Kompliment, weil die Beschimpfung neoliberal kommt ja eigentlich aus den 30er Jahren und wurde verwendet von Nazis wie von Kommunisten. Und wenn die beiden mich beschimpfen, dann bin ich begeistert. Also das ist in Ordnung.
Das kann nicht falsch sein. Aber klar, die neue Kritik am Neoliberalismus oder die Renaissance dieses Begriffes hing ja auch zusammen in einer bestimmten Auffassung der Rolle des Staates und der Privatwirtschaft. Und da haben sich ja auch klar positioniert. Und das ist ja mit dem Ordoliberalismus der Freiburger Schule durchaus kompatibel, da fühlen Sie sich zu Hause.
Aber völlig. Mhm. Nochmal, die Freiburger Schule, Hayek, Eucken, aber auch die anderen, Müller-Ahrmacht, auch die Kieler damals, die ersten Kieler, Schneider und so, die ja aus Ost dann zurückkamen nach Deutschland, das sind ja fantastische Leute. Und nochmal, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, was wollen wir denn? Wir haben das reichste Deutschland, das wir jemals hatten, durch die soziale Marktwirtschaft. Wir haben das friedfertigste Deutschland, das wir jemals hatten, durch die soziale Marktwirtschaft. Also die braunen und die roten Socken haben sowas nie hinbekommen. Also darauf kann man doch stolz sein, oder?
Aber die Leute in der Diskussion identifizieren ja Neoliberalismus nicht unbedingt mit sozialer Marktwirtschaft, sondern mit freier Marktwirtschaft. Das ist ja tendenziell was anderes. Aber so sehen Sie das nicht. Sie meinen schon soziale Marktwirtschaft im engeren Sinne, also als auch ein gesellschaftliches, nicht nur ökonomisches Konzept.
Es ist ein ökonomisches Konzept, das das, was Marktwirtschaft ausmacht, verbindet mit einer quasi Sozialverantwortung. Mhm. Die Welt der Marktwirtschaft macht natürlich, dass der Reiche unter uns, eben weil er reich ist, privilegiert ist, sich mehr kaufen kann, sich mehr leisten kann, etc. pp. Aber dadurch, dass ich ihn gewähren lasse, kann ich ihn in seiner Energie aktivieren, um den anderen zu helfen. Indem ich mir Steuer zahlen lasse, indem ich vielleicht aber auch andere Preissituationen mache. Zum Beispiel, dass der Reiche unter uns dann eben halt erste Klasse Bahn fährt. Mhm. Weckt natürlich immer den Neidkomplex. Aber dadurch, dass der dann mehr zahlt, wird das Fahren in der zweiten Klasse billiger. Verstehen Sie? So, das heißt, als soziales, marktwirtschaftliches Konzept versuche ich, diese Privilegien zuzulassen, nicht zu weit, aber doch zuzulassen und dann den Allgemeinen helfen. Das heißt auf gut Deutsch, das Fahren in der ersten Klasse abzuschaffen, würde das Bahnfahren für uns alle teurer machen. Und damit hat sich's.
Gegenbeispiel Gesundheitsökonomie, da zahlen die, die mehr als, ich glaube 5.800 ist es im Moment im Monat zahlen, müssen nicht mehr in die gesetzliche Krankenkasse, sondern können in die damals noch viel günstigere private Krankenkasse reingehen. Da ist doch dieses Prinzip auf den Kopf gestellt.
Ja, nicht ganz, wenn man bedenkt, wie das mal anfing. Hm. Es fing nämlich so an, dass ca. 90% der Auszahlungen der Krankenversicherung, der AOK in bismarckischen Zeiten, dass 90% der Auszahlungen natürlich Krankengeld waren und gar nicht Krankenbehandlung. Hm. Dieses Krankengeld ist aber lohnbezogen. Das heißt, man kriegt lohnbezogen eine Ersatzquote beim Krankengeld von 60% oder 67%, ob mit oder ohne Kinder. So, und das ist das Prinzip des Bismarckschen. Der hat dann gesagt, okay, das mache ich bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Also heute bei 150%, damals bei Durchschnittslohn. Der hat gesagt, der Durchschnittslöhner, das war ja ein Tagelöhner oder ein Wochenlöhner, konnte seine Lohntüte nicht holen. Die Lohntüte wurde dann eben halt bei der AOK geholt und war eine Lohnersatzfunktion. Mhm. Und der die Lohntüte als Lohnersatzfunktion holte im Krankengeld, kriegte aber maximal 60% oder 67% des Durchschnittslohnes und musste dann natürlich auch nur Prozent des Durchschnittslohnes maximal zahlen. Das ist immer das Wesen der Beitragsbemessungsgrenzen. Das wurde dann eben halt durchsetzt durch die Tatsache, dass wir Krankenhäuser gebaut haben. Ich meine, Bismarck hat nicht an Krankenhäuser gedacht, oder? Dass wir ärztliche Leistungen machten, zahnärztliche Leistungen machten. Die waren noch damals auf Jahrmärkten, die Zahnärzte. Die ursprüngliche Gedankengang war richtig. Wir hätten bloß mit dem Switch von Krankengeld, das ist heute 5% statt 95%, hätten wir umbauen müssen in eine lohnunabhängige Finanzierungsstruktur, also die Pauschale. Und die dann gern für jeden, natürlich.
Kopfpauschale, das war in den Nullerjahren das Stichwort, 2003, ich weiß noch, CDU-Parteitag in Leipzig, Angela Merkel, damals noch eigentlich eher auf ihrem Kurs, was die Rentenpolitik und die Steuerpolitik angeht, was sie später geändert hat, weil sie damit, glaube ich, fast die Wahl 2005 verloren hätte. Ja. So ihre Analyse auch ihre Verhaltensveränderung dahin. Aber damals war das noch der Zeitgeist, damals die FDP, Westerwelle, so die diese Themen forciert haben. Kopfpauschale heißt ja, jederzeit dasselbe Geld für dieselbe Gesundheitsleistung. Das sagten die linken Kritiker, das ist Entsolidarisierung. Das ist doch dann auch gegen das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, oder habe ich das falsch verstanden? Die Kopfpauschale.
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Denn wenn ich eine Pauschale nehme, ja, und ich nehme sie von allen. Also das Argument ist ja immer, der Vorstandsvorsitzende zahlt dasselbe wie seine Sekretärin.
Genau.
Ja, aber Moment, nochmal, in unserem heutigen System zahlt der Vorstandsvorsitzende ja gar nichts. Ist das sozialer? So, also insofern ist es vernünftig. Versuchen Sie sich mal einfach zu überlegen, ob eine Lohnerhöhung tatsächlich was mit der Krankheit zu tun hat. Also macht eine Lohnerhöhung krank? Die Antwort ist, glaube ich, klar. So, aber die Lohnerhöhung führt zu steigenden Beiträgen, weil ich sie ja an die Löhne gekoppelt habe. Das heißt, wenn ich mehr Lohn erhalte, zahle ich mehr ein, obwohl mein Krankheitszustand, also das Risiko, dass ich versichere, das gleiche geblieben ist. So, und das ist eben halt die Schweizer Attitüde, zu sagen, ich mache eine Pauschale für jeden und damit hat sich das. So, und wenn ich jetzt zwischen Arm und Reich umverteilen will, das soll ich ja gerne machen. Nur wie verteile ich eigentlich um, wenn ich Prozent von Lohn nehme, den relativ gleichen Beitrag nehme? Die Umverteilung zwischen Arm und Reich ist bei uns eine reine Angelegenheit der Steuer. Und da gehört es auch hin. Denn der Reiche unter uns muss ja überproportional zur Hilfe bei Armut zum Beispiel oder zur Hilfe bei Gesundheit beitragen. Und diese Progressivität habe ich ja nur durch die Steuer und nie in den Beiträgen. Denn alle Beiträge sind ja relativ zum Einkommen immer der gleiche Prozentsatz. Egal, ob ich Rente mache, Kranken- oder Pflege.
Das scheint mir so ein Leitmotiv bei Ihren Vorstellungen zu sein, auch etwa bei der Altersversorgung, Ihre Kritik an der Grundrente, der Pläne der Bundesregierung, dass es sozusagen keine systemfremden Leistungen in diese Systeme reingebracht werden. Kommen wir mal zur Grundrente. Da will die Sozialdemokratie eine Respektrente einführen, die sagt, jeder, der so und so viele Jahre gearbeitet hat in seinem Leben, egal wie viel er nun im Einzelnen pro Monat verdient hat, egal was er eingetragen hat, hat am Ende seiner Arbeitszeit, nach 35 Jahren, glaube ich, Beitragsjahren, den Anspruch auf eine Mindestrente sozusagen. Die Sozialdemokratie nennt das Grundrente. Und Sie sagen, dieser Ansatz ist falsch. Warum?
Der ist grottenfalsch, in jeder Richtung falsch, weil... Wenn ich eine Grundrente mache, dann sage ich ja, dass ich den armen Rentnern mehr geben will. Wenn ich den armen Rentnern helfen will, ist es dann richtig, das so zu machen, dass ich den Beitragszahler dafür verantwortlich mache, den armen Rentnern zu helfen? Dann würde ich ja sagen, ich mache Armutsbekämpfung, aber alle Reichen und alle Beamten helfen gar nicht mit, weil die sind ja gar nicht da. So, das heißt auf gut Deutsch, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also nochmal, da muss ganz klar gesagt werden, die Rente ist nicht zur Armutsbekämpfung da. Sie ist gar nicht dafür zuständig, sondern die Rente friert eine relative Einkommensposition ein. Wenn Sie Durchschnitt waren im Leben, kriegen Sie nachher Durchschnittsrente. Wenn Sie halb so gut waren wie der Durchschnitt waren, kriegen Sie Hälfte der Durchschnittsrente. Und wenn Sie doppelt so gut waren wie der Durchschnitt, kriegen Sie die doppelte Durchschnittsrente.
Aber das heißt, es gibt doch eine Grenze nach unten. Ich muss doch von irgendwas
die
leben.
Die kennen wir in unserem heutigen System schon. Denn die Grundsicherung im Alter deckeln wir. Jeder Rentner kriegt 800 Euro. Es gibt keinen Rentner, der nicht 800 Euro hat. So, wenn er die als Rente hat, ist es okay. Wenn er die als Rente nicht hat, also 400 Euro Rente kriegt, weil er beispielsweise eben halt, sagen wir mal, 20 Jahre oder 25 Jahre nur gearbeitet hat und dann auch nur die Hälfte verdient hat, dann kriegt er eben halt eine Rente unterhalb der 800 Euro. Und dann sagen wir als Rentenversicherung, gut, wir stocken das auch gerne auf, aber erstens, wir überprüfen, ob er nicht andere Einkommen hat. Dann überprüfen wir, ob er nicht Vermögen hat. Dann überprüfen wir, ob er nicht vielleicht gar keine Mietzahlung hat, weil er in seinem selbstgenutzten Wohnraum wohnt. Dann überprüfen wir als Institution dann, ob er bedürftig ist. Wenn er bedürftig ist, stocken wir das auf 800 Euro, im anderen Fall nicht. Wir überprüfen zum Beispiel auch, ob er einen Ehepartner hat, der viel mehr hat als er. Wir machen das auf Haushaltseinkommensbasis. So, das heißt, der Arme wird, dem wird geholfen. Jetzt ist aber in unserem heutigen System diese Grundsicherung im Alter eben nicht finanziert über den Beitragszahler, sondern über den Bundeszuschuss, der aus dem Bundeshaushalt kommt und progressiv refinanziert wird, damit der Reiche unter uns dem armen Alten mehr hilft, überproportional hilft. Und so ist unser System heute gebaut. Und das System will Heil abschaffen, mit dem Effekt, dass er tatsächlich genau das Gegenteil tut von dem, was ein vernünftiger Sozialdemokrat täte. Und Schröder war ein vernünftiger Sozialdemokrat. Den haben Sie in der Liste eben nicht vergessen. Das war tatsächlich der Kanzler, der die Leitlinie tatsächlich setzte und sagte, bitteschön, wir finanzieren das über den Bundeszuschuss, dann haben wir sozusagen eine lupenreine Sache. Heil macht jetzt sozusagen ohne Bedürftigkeitsprüfung. Wahrscheinlich, so ist es in der Öffentlichkeit jetzt kommuniziert, wird es eine Einkommensprüfung geben. Die ist ein Fake, das kann er gar nicht, weil er hat ja gar nicht die Möglichkeiten dazu, aber das weiß er auch. Ohne Bedürftigkeitsprüfung heißt sozusagen, naja, also nehmen Sie dieses typische Beispiel, die Zahnarztgattin Nummer 2, war ja früher Zahnarzthelferin wahrscheinlich, ist auch deutlich jünger als er. Der Zahnarzt bekommt vom Versorgungswerk 5.000 Euro Rente. Und dann werden wir die 450 oder 480 oder 500 Euro der Ehefrau dann aufstocken auf 800.
Weil er nicht geprüft wird.
Weil er nicht geprüft wird. Ja? Oder nehmen Sie einen Vetter von mir, der hat kleine Windkrafträder im Lückekoch. Nicht schlecht. Windkraft ist fantastisch. Der hat richtig viel Einkommen. Das ist eher sechsstellig. Der wird aufgestockt, weil der hat nur 30, 35 Jahre gearbeitet und die Rente, die ist klein. Sein anderes Einkommen ist hoch.
Aber es ist ja in Deutschland doch so was wie eine soziale Norm, möchte ich bald sagen, dass man, wie man so schön sagt, von seiner Hinterarbeit leben können muss und im Alter auch ein auskömmliches Auskommen haben soll. Da kriegen Sie eine 80% Mehrheit in der deutschen Bevölkerung für diese Ansicht. Und darauf zielt ja, glaube ich, auch die Politik von Herrn Heil. Was ist daran grundsätzlich falsch? Ich habe jetzt Ihre systematischen Einwände schon verstanden. Ja, da wird nicht richtig geprüft, das ist unfair. Und im Grunde genommen ist die Rentenkasse nicht eine Wohlstandskasse, sondern einfach eine Rentenkasse, die dann ausgezahlt wird und dann muss das anders korrigiert werden. Aber die soziale Vorstellung der Deutschen ist doch, wenn ich mein ganzes Leben lang 35, 40 Jahre gearbeitet habe, dann muss das doch reichen im Alter.
Gut, nochmal. Was Heil macht, ist nichts anderes, als dass er etwas tut, was genau das Gegenteil von dem ist, was er vermittelt. Er bereichert die Reichen. Denn die haben was davon, die Armen, denen hilft er ja gar nicht. Er bereichert die Reichen. Mhm. Und ob das dann Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Und was die Deutschen angeht, man muss von seiner Hände Arbeit nicht nur leben während der Erwerbsphase, sondern auch im Alter. Das ist doch so. Das Problem ist ja einfach, dass wir völlig komische Wahrnehmung haben von dem, was Statistik ist. Und deshalb würde ich auch fast sagen, vielleicht die Literaturempfehlung des Abends auch, nehmen Sie sich mal das Statistische Jahrbuch vor. Ja, unter destatis.de kann das jeder für umsonst downloaden. So, da steht die Altersarmutsquote drin. So, jetzt halten Sie sich fest. Die Altersarmut in Deutschland beträgt im Durchschnitt über alle Rentner 3%. 97% kann sogar mit dem niedrigen Rentenniveau im Verhältnis zur Erwerbstätigkeit davon leben, brauchen keine Aufstockung, ja? Sind gut gestellt. 97%. Es sei denn, Sie sind in Ostdeutschland, da sind nicht nur 3% altersarm, da sind 1,5% altersarm. Ja? Also noch weniger, weil die Frauen dort natürlich lange Erwerbsphasen hatten. Mhm. So, jetzt nehmen Sie sich mal den Durchschnittsmenschen. Wenn hier Durchschnittsmenschen säßen, hätten die eine Armutswahrscheinlichkeit nicht von 3%, sondern von 7%. Oder anders gesagt, es gibt keine Altersgruppe in Deutschland, die statistisch gesehen weniger von Armut bedroht ist als die Alten.
Jetzt.
Jetzt. Alle anderen sind mindestens doppelt so hoch von Armut bedroht. Es sei denn, sie sind so wie die hier, jung. Oder es sei denn, sie sind, sagen wir mal, alleinstehende Frau mit Kind. Die Kindesarmut in Deutschland beträgt 15%. Ja? Also fünfmal so hoch wie die Altersarmut. Die Armut von niedrig verdienenden Menschen mit Kindern. Ja? Und die helfen unserer Gesellschaft viel mehr als unsere kinderlosen Ichlinge, egal welche Einkommensklasse. Ja? Die ist bei 25, 30. Ja? Wir unterhalten uns über Dinge, die nicht relevant sind. Und wenn man das dann so sagt, dann kommt man natürlich sofort als Neoliberaler wieder zur Wochenschau. Wie nennt mich der Typ da immer? Die Pimmelkrause, glaube ich, oder sowas. Ja?
Sie sagen Ihren Studenten ja auch in Freiburg in den Vorlesungen, Sie, die jungen Leute, ihr kriegt nichts mehr im Alter, klagt eure 68er Eltern an und sagt das zu Hause am Frühstückstisch oder Weihnachten bei der Familienversammlung. Das ist ein bisschen Polemik, ein bisschen aufputschen und so. Sagen Sie es doch hier auch mal. Ist das so? Ist das wirklich so, dass die Menschen, die uns hier gerade zuhören, Studenten hier an der Universität Koblenz-Landau, dass diese Menschen keine Rente zu erwarten haben? Kann das wirklich sein?
Nein, sie haben schon eine Rente zu erwarten und die Rente ist auch höher als die Rente heute ist. Und insofern, das ist nicht das Problem. Das Problem der Generation, die hier sitzt, ist, dass die dafür, dass sie eine Rente bekommen, die ähnlich groß ist wie die Rente heute, wahrscheinlich ein bisschen kleiner, aber nicht viel, leider nicht 20% zahlen müssen an Beitragssatz, so wie wir das in unserer Generation mussten, sondern dass die, die hier sitzen, wahrscheinlich so bei 27, 28, 29% liegen. So. Und das ist das, was ich ganz klar auch versuche zu kommunizieren. Wenn wir als Babyboomer-Generation, also wir, ne, die geburtenstarken Jahrgänge, wenn wir nachher tatsächlich allesamt in Rente sind, und das ist ja schon bald der Fall, und dann unseren jungen Erwerbstätigen erzählen, ja, ihr müsst jetzt fast 30% zahlen, dann werden natürlich die jungen Erwerbstätigen vielleicht auf die Idee kommen, unter destatis.de das statistische Jahrbuch downzuladen, ja, und festzustellen, wie viel die Eltern denn bezahlt haben. Wenn also diese Generation, die hier als junge Menschen sitzen, uns fragen, was habt ihr bezahlt, dann werden wir dann etwas kleinlaut sagen, ja, das stimmt, was da im statistischen Jahrbuch steht, wir haben so um die 20% bezahlt. Und dann werden die hier sagen, naja, wenn ihr 20% bezahlt habt, warum sollen wir denn eigentlich 28% oder 29% zahlen? Was haben unsere Großeltern bezahlt? Dann würden wir sagen, unsere Großeltern haben auch 20%. Eigentlich hat jede Generation bislang immer ein Fünftel für die Rentner gegeben. Und die fast ein Drittel. Dann werden die natürlich sagen, warum? Das machen wir nicht. Und uns werden sie sagen, ja, aber wir zahlen dasselbe wie ihr. Wenn Opa und Eltern 20, dann machen wir auch 20. Dann werden wir natürlich als geburtenstarke Jahrgänge denen sagen, ja, aber das geht nicht. Wenn ihr 20% zahlt, dann langt nicht. Ja, wir sind so viele. Ja? Dass ihr so viele seid, da können wir nichts für. Ja? Und wenn wir dann denen sagen, wir sind nicht nur so viele, ihr seid auch so wenig, dann werden die auf die Idee kommen zu sagen, und daran habt ihr irgendwie euren Beitrag geleistet. Ja? Wir als geburtenstarke Jahrgänge, wir rechnen immer mit unseren ganzen Problemen irgendwie auf. Das ist völliger Blödsinn. Ja? Die geburtenstarken Jahrgänge haben gar kein Problem. Die sind das Problem, nämlich für die. Ja? Sie sind nicht nur das Problem, sondern wir haben es verursacht. Wir sind die erste Generation, ja? Erste Generation in der Menschheitsgeschichte, die in diesem Land auf Kinder quasi verzichtet haben. Ein Drittel fast sind kinderlose Ichlinge, ja? Menschen, die nichts hinterlassen auf dieser Welt. Ja? Viele, auch die Köpfe hier, sitzen da rum und denken sich, eine Familie ist dann komplett, wenn da ein Kind und ein Hund ist. Ja? Und der Hund hilft bei der Rente nicht. Das ist mit Sicherheit so. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen einfach uns ganz klar machen, dieses Drittel, das mit zwei Kindern oder die Assis unter uns mit dreien oder mehr, ja, das ist einfach nicht ausreichend, um eine Umlageverfahren, wie die Renten, wie die Kranken, wie die Pflegeversicherung, so ein Umlageverfahren aufrechtzuerhalten. Da werden immer weniger, immer mehr. Und dann kommt natürlich das ganz Herbe. Wir halten uns natürlich mit konstanter Boshaftigkeit auch noch am Leben. Also auch noch immer länger werden die uns dann finanzieren müssen.
Der Pillenknick war das eigentlich im Grunde genommen. In den 60er Jahren ging das los mit dem Rückgang der Geburten. Aber jetzt gibt es auch eine ganz einfache Möglichkeit, das auszugleichen. Migration. Und da sagen Sie, nee, Vorsicht, aufpassen, welche Art Migration sollen wir nehmen. Es gibt Leute, die jetzt Flüchtlingswelle 2015 zu uns gekommen sind, natürlich nicht aus beruflichen Gründen hier hingekommen sind, die vielleicht auch schon älter waren, die man integrieren muss, Sprachkurse und so weiter, die kosten uns einen Haufen Geld und per Saldo rechnet sich das nicht für unser Sozialsystem, auch wenn die irgendwann arbeitsreif sind und arbeiten und dann natürlich auch Sozialbeiträge netterweise für uns zahlen, um uns, die wir ja bald alle Rentner sind, zu finanzieren. Wie sähe denn aus Ihrer Sicht eine demografisch erfreuliche Migrationspolitik aus? Die Bundesregierung hat ja gerade dieses Facharbeiterzuwanderungsgesetz gemacht. Ein schrecklich schönes Wort. Ist das aus Ihrer Sicht der Einstieg in eine vernünftige, auch, na, ich nenne es mal Bevölkerungspolitik?
Also sagen wir mal so, Bevölkerungspolitik macht man, glaube ich, am besten, indem man den Köppen, die hier sitzen, schlichtweg klar macht, wie arm ein Leben ohne Kinder ist. Das ist, glaube ich, das Allererste, was man machen muss. Das Zweite, was die Migration angeht, nochmal, es ist doch eine relativ einfache Sache. Und das hat auch nichts mit irgendwelchen anderen Dingen zu tun, außer Rationalität. Wenn ich einen Zuwanderungsstrom habe in einem Land, das eine alternde Bevölkerung hat, dann sollte ich doch darauf achten, dass der Zuwanderungsstrom nicht alt ist. Mhm. Weil von den Alten haben wir genug. So, also muss ich auf Junge setzen. Ich brauche junge Zuwanderer. So, wenn wir ein Land sind, in dem wir hochtechnologisch Produkte entwickeln und in der Welt absetzen, in dem wir mit wirklich unglaublich qualifizierten Facharbeitern und Arbeitern und Angestellten und allen, die wirklich hochqualifiziert sind, Produkte für die Welt machen und Exportweltmeister immer noch sind, dann brauchen wir qualifizierte Menschen. So, wir haben jeden unqualifizierten Job, den wir in diesem Land mal jemals gehabt haben, haben wir abgeschafft. Wir kennen das nicht mehr mit Straßenfeger und dies und jenes. Ja, jede Form von unqualifizierter Arbeit wurde wegrationalisiert, weil die war zu teuer. So, jetzt haben wir in Deutschland in manchen Stadtteilen, ob das Oberhausen, Duisburg, Berlin, Moabit oder sonst was ist, haben wir 40% der Menschen, die erwerbstätig sein könnten, in Hartz IV. Fast schon dynastisch von einer Generation zur nächsten gegeben. So, das heißt auf gut Deutsch, ein Land, das gar keine unqualifizierten Arbeit kennt, braucht keine Unqualifizierten. wir brauchen qualifiziert.
Aber wir brauchen doch auch Pfleger. Und wir haben auch jede Menge Dienstleistungsjobs, prekäre, meinetwegen Pizza rausbringen und so weiter, ist auch Arbeit. Also und so ganz ist die Maloche auch die, völlig, für die man nicht unbedingt eine Abitur oder eine höhere Ausbildung braucht. Diese Jobs gibt es ja nach wie vor.
Völlig in Ordnung. Aber diese Jobs von wegen mal irgendwo eine Straße zu queren, mal irgendwo diese, das waren ja die arbeitsintensiven Sachen. Ja. Die sind weg. Der auf dem Bau mal ein Bier holen geht, ist weg, die trinken gar nicht mehr.
Also wir brauchen Migration, die qualifiziert ist und jung.
Qualifiziert, jung und fantastisch wäre es noch, wenn die fertil werden, weil das ist natürlich das, was uns immer nützt. Ja. Kinder nützen uns immer. Und das ist völlig egal, welche Haar- oder Hautfarbe. Die brauchen wir immer und davon können wir nicht genug kriegen.
Aber da gibt es ja die Beobachtung, dass sich Migration der Kultur anpasst des jeweiligen Landes, in die sie einwandern. Und das gilt leider auch für die Reproduktionsrate. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also es dauert in etwa 10, 15 Jahre, bis man die Attitüde sozusagen des Zuwanderungslandes angenommen hat. Aber bevor man seine Fertilität nach unten anpasst, hat man schon Kinder gekriegt. Und das hilft
dann sozusagen. Das ist ein sozusagen, ne?
Kluger Trick. Also das ist schon, es ist schon hilfreich. Und deshalb muss man wirklich steuern. Man muss Zuwanderung steuern. Zuwanderung ist nicht gut und Zuwanderung ist nicht schlecht. Und es gibt so und solche. Und die Steuerung von Zuwanderung heißt Qualifikation, Jugend. Und man macht sich natürlich auch die Finger schmutzig. Jedes Zuwanderungsland der Welt kennt Quotierung. Jedes Zuwanderungsland der Welt macht das so, dass sie zum Beispiel klar machen, okay, du kannst kommen und du kannst hier auch dein Leben aufbauen, aber deine alten Eltern holst du nicht nach. Oder jedes Zuwanderungsland quotiert sozusagen nach Integrationskapazität. Ja. Also dieses berühmt-berüchtigte Punktesystem in Kanada oder auch die Amerikaner. Das sind rationale Vorgehensweisen zu sagen, okay, wenn die Heiratswahrscheinlichkeit dieser ethnischen Gruppe, die da kommt, mit Einheimischen höher ist, dann nehme ich davon lieber mehr. Das klingt blöde und ist diskriminierend, aber zielführend.
Die Finanzkrise 2008, 2009, von der Sie sagen, die sollte man nicht so schrecklich ernst nehmen, hat, glaube ich, ein bisschen einen Bruch reingebracht in das Denken, das Sie gerade so ein bisschen eingebracht haben, als Sie über die Sozialsysteme gesprochen haben, auch über das Problem demografischer Wandel. Das war ja auch in den Nullerjahren eigentlich die Voraussetzung für die damalige, auch öffentlich stark geführte Diskussion. Da waren Sie dabei, Professor Miegel war dabei und solche Leute, die gesagt haben, das ist ein Punkt bei der Verschuldung des Staates und es ist ein riesiger Punkt bei den Aufrechterhaltung der sozialen Sicherungssysteme, deren Kosten uns dann um die Ohren fliegen, beziehungsweise den jüngeren Leuten, die nachwachsen, die diese ganzen Kosten dann tragen müssen aufgrund dieses demografischen Wandels, Alterung der Gesellschaft etc. Dann gab es die Idee, wegzukommen von den staatlichen Sicherungssystemen bei der Rente, bei der Altersversorgung, mehr auch auf kapitalgestützte private Versicherung zu setzen. Stichwort Riester-Rente beispielsweise. Auch in der Pflegeversicherung war das in der Diskussion. Das war auch Ihr großer Punkt, auch da mehr auf private Pflege zu setzen, statt auf staatliche, weil das günstiger kommen würde. Da ist die Bevölkerung in der Diskussion teilweise mitgegangen, teilweise nicht. Und mein Eindruck war, 2008, 2009 mit dieser berühmten Finanzkrise ist der Break. Seitdem hat der Staat oder die Erwartung an den Staat eine Renaissance erfahren. Mhm. Und das Denken zum Beispiel, sich Aktien zu kaufen, sich privat vorzusorgen fürs Alter, für Gesundheit und so weiter, hat eine deutliche Delle bekommen. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Das ist meine Beobachtung. Es war eine Renaissance dessen, was an Skeptizismus immer schon da war. Ja. Also Deutschland ist ein Land mit hohen Sparquoten immer schon gewesen. Wir haben eigentlich immer vorgesorgt, aber wir waren eigentlich immer sehr staatsgläubig dabei. Ja. Also die Investition in Staatsanleihen zum Beispiel war immer eine sichere Investition. Das ist ein bisschen aufgebrochen durch die Griechenland-Geschichte. Da hat man gesehen, Staatsanleihen müssen nicht sicher sein. Mhm. Und eigentlich müssten die Deutschen viel, viel mehr Skeptizismus haben gegenüber solchen Geschichten als fast alle anderen Länder. Denn wir haben in Deutschland zweimal allen Menschen erzählt, die Staatsanleihen genommen haben und gezeichnet haben, haben wir denen zweimal erzählt, ihr kriegt aber keinen Pfennig davon zurück. Also wir haben zweimal im Grunde genommen den Schnitt gemacht und allen Leuten gesagt, das Geld kriegt ihr nicht wieder, ist weg.
Wann war das?
Naja, das war einmal nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Währungsreform. Ja. Währungsreform hört sich ja immer schön an, aber Währungsreform heißt, ich sage den Leuten, das Geld ist weg und ihr kriegt nichts. Oder in der großen Inflation ging ja auch alles perdu. Da hatten sie zwar dann eine Staatsanleihe über 1000 Reichsmark, aber was nützt das?
23 war das, ne?
Ja, also war weg. Also insofern, der Skeptizismus gegenüber Staatsanleihen müsste eigentlich da sein. Tatsächlich sind die Leute begeistert. Das ist das Sichere. Tatsächlich zwingen wir sogar alle möglichen betrieblichen Altersvorsorgesysteme, alle möglichen privaten Altersvorsorge rein in diese Staatsanleihen. So, das heißt, wir machen Kapitaldeckung durch Staatsanleihen und das ist etwas ganz Heikles. Weil wenn die nachher die Beiträge nicht zahlen für unsere Renten und wir eine private Altersvorsorge haben, die auf Staatsanleihen beruht, dann zahlen die natürlich keine hohen Beiträge mehr, aber dafür die Steuern für die Zinslast der Staatsschuldpapiere. Deshalb haben wir ja beispielsweise in Norwegen ein ganz anderes Verfahren. Wir haben da ja einen Generationenfonds begründet. Die Kapitaldeckung in Norwegen ist eine sehr sozialdemokratische Angelegenheit. Bei uns ist es immer Versicherung. Und da bin ich natürlich immer der Bestochene der Versicherungswirtschaft, weil ich natürlich auch ein Mandat da habe oder sonst irgendwas. Aber muss ja auch meine Kinder finanzieren. Also in Norwegen haben wir das sehr staatlich gemacht, kollektiv gemacht, aber mit der Vorgabe, keine einzige Staatsanleihe. Wir haben da einen Fonds, inzwischen die größte Kapitaldeckung der Menschheitsgeschichte, mit 70% Aktienquote. Ja, eigentlich ist jeder Norweger Millionär.
Und dahinter steckt natürlich der Ölreichtum des Landes, muss man dazu sagen.
Das ist klar. Wir haben einen anderen Reichtum. Wir haben unsere Köpfe. Nochmal, ja. Wir sind enorm produktiv. Die soziale Marktwirtschaft hat gerade in den letzten Jahren, ja, wir haben letztes Jahr natürlich die Rezession befürchtet, aber sie ist ja nicht gekommen. Wir haben jetzt 11 Jahre, also 44 Quartale, hintereinander Wirtschaftswachstum gehabt. Das letzte Mal, als wir 44 Quartale hintereinander Wirtschaftswachstum gehabt haben, war in den 50er und 60er Jahren und wir haben das Wirtschaftswunder genannt. Mhm. Jetzt haben wir wieder 44 Quartale Wirtschaftswachstum und was feiern wir letztes Jahr? 10 Jahre Finanzkrise.
So sind die Deutschen.
Das ist so unglaublich. Ja? Das ist so wahnsinnig unglaublich, aber so ist es. So, und Kapitaldeckung gehört nicht in Staatshand. Auch der norwegische Fonds ist immer in Bedrohung. Denn Politiker dazu zu bringen, auf Geld aufzupassen, das ist heikel. Also das ist so ähnlich, als ob sie ihrem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, eine ist für morgen. Das wird nichts. Die haben Begehrlichkeiten.
Ja, aber die Leuten wurde ja eingeredet, Leute kauft Aktien. Und dann hat man gesehen, die Aktien sind in den Keller gefahren, zeitweise. Die Verzinsung von Kapital, Lebensversicherungen sind lächerlich im Vergleich zu dem, was man vor 10, 20 Jahren noch abgeschlossen hat. Warum soll ich dann dem Kapitalmarkt glauben? Sie persönlich haben ja gesagt, das Geld, das ich habe, lege ich an, ein Drittel in Aktien, ein Drittel in Staatsanleihen, glaube ich, oder ähnliches, und ein Drittel Immobilien. Ja. Und Sie sagen, die Aktien, die Sie kaufen, wissen Sie gar nicht, was das ist, das machen Sie alphabetisch. Ja. Einen Monat kaufe ich die Aktie A, dann die Aktie B und so weiter. Das heißt, Sie trauen dem Finanzmarkt selber nicht oder Sie sind sogar als Finanzwissenschaftler nicht in der Lage, die Börse 100% zu durchschauen.
Ja, und mit Verlaub, der norwegische Generationenfonds investiert genauso. Nur, dass es ein bisschen einleinlich passiert. Also es ist ein rein erratisches System. Man muss auch als Experte irgendwann mal die Demut haben, zu wissen, dass man nichts über die Zukunft weiß. Und wenn ich nichts über die Zukunft weiß, wenn das eine reine Unsicherheit ist, dann kann ich der Unsicherheit nur mit dem Zufall begegnen. Und das ist genau das Prinzip.
Aber ist es dann wirklich eine gute Empfehlung, auf Aktien zu setzen, wenn Sie selber das nicht machen und sagen, Politiker sollen die Hände möglichst davon lassen, von allzu fetten Knochen, weil sie die nicht richtig verwalten können? Wie soll es denn der Normalbürger schaffen?
Also, ich kenne diese Regel, ein Drittel von meinem Opa. Der sagte immer, ein Drittel Hus und Hof, ein Drittel mündelsicher und ein Drittel tüllt. Also alles. So, das ist uralt, diese Regel. Das kennen wir seit Jahrhunderten eigentlich. Mhm. So, wenn man danach gefahren wäre, dann wäre man jetzt nicht ein Kritiker von Niedrigzins, denn die Realkapitalertragsrate von Unternehmensbeteiligung oder von Immobilien liegt zwischen 6% und 8%. Mhm. Nicht, was die Werte angeht. Die Werte sind natürlich da nicht mit eingerechnet. Wenn Sie die letzten 20 Jahre Aktien gekauft hätten, wäre das Portfolio natürlich doppelt so viel wert, wie Sie investiert haben. Das würde ich aber nicht zu ernst nehmen. Denn das kann durch eine Hochzinspolitik der EZB natürlich ganz schnell wieder in den Keller gehen. Aber die Dividendenzahlung, die laufende Rendite, die liegt bei 8%. So, alle Berater sagen, man muss jetzt Aktien kaufen. Mhm. Ich würde da vorsichtig sein. Ja? Ich weiß nur eins, wer heute keine Aktien hat, war früher doof. Ja? Aber wer heute alles in Aktien steckt, muss nicht klug sein.
Man merkt schon, Sie sind Berater. Sie haben es eben ja schon angetextet, Sie sind ja auch dafür stark kritisiert worden, damals in Ihrer Rolle als Enfant terrible der Finanzwissenschaft, die Sie provoziert haben, weil ja dann auch bekannt wurde, dass Sie beispielsweise für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft als Botschafter unterwegs war, dass Sie bei Ergo, glaube ich, im Aufsichtsrat waren, also eine Versicherungsgruppe und so weiter. Die Kritik daran war, es war nicht offen deklariert, stimmt das eigentlich? Haben Sie Ihre Tätigkeiten deklariert?
Das dürfen Sie ja gar nicht. Sie müssen ja die Nebentätigkeit genehmigen lassen. Sie, ne? Ich habe das auf die Homepage gebracht. Alle Mandate, egal ob jetzt eine Versicherung, eine Initiative oder auch die Diakonie, da bin ich ja auch dabei. Ja. Ich mache ja auch die Steueraufkommensschätzung für alle Kirchen in Deutschland. Ich habe auch Genossenschaftsmandate. Also alles das, was ich mache, ist offen auf der Homepage kommuniziert und war schon immer offen kommuniziert.
Und nach Ihrem Gefühl hat das Ihre eigene Glaubwürdigkeit als Professor der Finanzwissenschaft nicht berührt?
In manchen Kreisen schon, ganz klar. Also in Deutschland war ich eigentlich immer tatsächlich so irgendwo in dieser Versicherungsfuzzi-Ecke gebracht. Das sind natürlich die Kritiker, die das versucht haben, auch wirklich zu pushen. In Norwegen war ich immer Sozialdemokrat eigentlich. Und wenn man mich in der Rürup-Kommission sieht, das war ja nun keine schwarz-gelbe Kommission. Also die Arbeit der Rürup-Kommission, die Arbeit der Agenda 2010.
Das war rot-grün.
War rot-grün. Und nochmal, die Agenda 2010 hat das Wirtschaftswunder gemacht, das wir erlebt haben. Nichts was anderes. Ja? Es war wirklich Schröder mit seiner Steuerreform, mit der wirklich größten Steuerreform der deutschen Nachkriegsgeschichte, mit der Arbeitsmarktreform. Und Peter Hartz mag ja Kritik sein, wie er will, aber Hartz 1, 2, 3 vor allen Dingen auch, nicht 4. Oder das auch. Das war ja eine Adaption der dänisch aktivierenden Arbeitsmarktpolitik nach Deutschland rüber. War vernünftig und war eine gute Reform. Auch die Nachhaltigkeitsstrukturreform bei der Rente war eine gute Reform. Eigentlich haben wir damals die Grundlagen für das Wachstum geschaffen, das uns aus dem Krankenmann Europas zu einem verdammt gut steht.
Das mit sich natürlich zusammen, dass man die Staatsausgaben gesenkt hat. Wir hatten damals 5 Millionen Arbeitslose, das wollen wir nicht vergessen. Die Arbeitsverwaltung wurde reformiert, das war Hartz 1, 2, 3. Natürlich hoch umstritten, die Agenda 2010 bis heute. Man sieht, wie es die SPD heute noch zerreißt bei dieser eigenen Vergangenheitsbewältigung. Das ist nicht ihr Thema. Ihr Thema ist, dass sie sich immer wieder einmischen in der Öffentlichkeit. Wir haben es ja jetzt, glaube ich, in der letzten Dreiviertelstunde deutlich gehört. Provokativen Thesen, sich immer wieder auch dem Streit stellen. Ist das etwas, was man von einem deutschen Hochschullehrer im Jahre 2020 erwarten darf, dass er sich auch in der Öffentlichkeit mal eine rote Nase holt?
Das muss sogar sein, oder? Ist das nicht auch unsere Aufgabe? Ich meine, wir sind an Unis diejenigen, die zukünftige Lehrer ausbilden. Wir sind an den Unis diejenigen, die zukünftige, sagen wir mal, Wirtschaftslenker ausbilden. Wir sind diejenigen, die ausbilden, Leute, die Steuersysteme konzipieren. Wir sind Leute, die aus und so weiter und so fort. Das ist ja alles in der Öffentlichkeit wirksam. Und dann muss man natürlich auch mit dem, was man da tut, in die Öffentlichkeit gehen. Das ist Teil unseres Jobs. Wir sind Teil des Staates. Und der Staat hat zu erklären, was er macht. Wir sind zwar der freieste Teil des Staates, aber wir sind Staatsbedienste, wir sind Beamte. Und damit sind wir neoliberale Anhänger unseres Grundgesetzes.
Aber jemanden, der sich dem Sozialsystem und dem Sozialverbund dieser Gesellschaft auch verbunden fühlt. Ein glückliches Deutschland in 30 Jahren, wie sieht das aus?
In 30 Jahren, dann sieht das so aus, dass die, die hier sitzen, anders aussehen. Und wir wahrscheinlich da sind. Aber toi, toi, toi. Wir sollten uns unsere Werte bewahren. Unsere Werte sind die soziale Marktwirtschaft. Unsere Werte ist ein christlich-humanistisches Weltenbild. Unsere Werte sind eine Subsidiarität der sozialen Sicherung. Ja? Ich helfe, aber, und das ist das Wesen unseres Sozialstaates, wir wissen, dass jeder Mensch in der Lage ist, was zu können. Jeder von uns kann was. Und dann muss die Gemeinschaft demjenigen sagen, das, was du kannst, das tust du. Wenn das nicht reicht, dann geben wir dir den Rest dazu. Das Aufstocken, was als Schimpfwort da ist, ist Wesen unseres Sozialstaats. Das wollen wir so. Und zwar seit Thomas von Aquin. Das ist wirklich christliche Sozialethik. Und wenn wir diese Werte uns bewahren, dann, glaube ich, sind die verdammt gut dran.
Dann ist der alte Generationenvertrag doch irgendwann wieder der neue und aktuelle, renoviert, in einem Teilkasko-Staat, wenn man so will. Also dass ich in nur für Teile, für die Probleme, die ich haben könnte als kranker, alter oder arbeitsloser Mensch, dass der Staat mir zum Teil hilft, aber ich auch in der Eigenverantwortung bin.
Ganz genau.
Das ist sozusagen das Credo. Eine glückliche Zukunft ist möglich, trotz Klimawandel, trotz Geburtenrückgang. Sind Sie Optimist?
Absolut. Also es gab immer schon Probleme. Ja? Und der Klimawandel oder das Waldsterben oder BSE, wir haben alles doch hinbekommen. Selbst AIDS wurde nicht zur Pandemie. Mhm. Haben wir hinbekommen. Nicht durch Schulschwänzen, das nicht, sondern durch Forschung. Durch Forschung und Lernen. Ja? Wenn wir uns bemühen, Dinge zu erkennen in ein Problem und dann versuchen, das Problem wirklich mit unseren Köpfen zu lösen. Ja, dann haben wir es wieder hinbekommen. Und so haben wir es immer hinbekommen und da bin ich völlig optimistisch. Die werden das hinkriegen. Vielleicht nicht wir beide, aber die schon.
Wir machen Rente mit 67 oder 66. Bis wie viel müssen die Menschen, die hier in diesem Raum sind, arbeiten? Bis 70?
Ja, 69, 70.
Schöne Aussichten.
Ja, aber die werden dann für jedes Jahr, dass sie Rente beziehen, weniger lang gearbeitet haben als wir.
Wieso?
Weil sie so langlebig sind. Schauen Sie mal an, hier sitzenden Frauen werden, so wie die aussehen, werden die 95.
Bei Männern. Weil die kein Fleisch essen, oder?
Nee, das ist nicht die Arbeit. Nee. Ich meine, ich weiß, alles ist vergiftet, aber tatsächlich haben wir aufgehört, Lebensmittelvergiftung zu zählen statistisch, weil die gibt es gar nicht mehr. Die hier sitzen, das sind die gesündesten jungen Generationen, die wir jemals gehabt haben. Das sind die am besten genährtesten, das sind die fittesten und die langlebigsten jungen Menschen, die wir jemals gehabt haben.
Und möglichst lange fit und aktiv bleiben müssen wir wegen der Arbeit, wegen des Sozialsystems. Macht auch Freude, Ihnen jedenfalls. Ja. Und was ist, wenn Sie nicht mehr dürfen? Sie sind Beamter, irgendwann ist Schluss.
Ja, nee. Ich darf ja tatsächlich verlängern erstmal. Das heißt, im Grunde genommen können wir tatsächlich bis 68 oder 69. Dann habe ich immer noch meine Steckenpferde so und nee, ich höre nicht auf.